NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Ach komm, wir fangen heute mal mit dem Bibelzitat an. Ein jegliches hat seine Zeit, sagt die Bibel. Mediziner antworten da, ja, das liegt auch an der inneren Uhr, bei Mensch und Tier. Für Erkenntnisse rund um dieses Thema gibt es jetzt den Nobelpreis. Gewonnen haben heute drei US-Wissenschaftler. Die drei stellen wir Ihnen gleich vor. In Berlin wiederum gibt es Widerstand gegen den AfD-Kandidaten für das Bundestagspräsidium. Dazu haben wir Einzelheiten, ebenso wie zur Entwicklung in Katalonien. Einen Tag nach dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum. Da sieht es überhaupt nicht nach einem Kompromiss aus. Das ist Thema für einen Bericht und für unseren Kommentar. Als erstes aber nach Las Vegas. Dort hat ein Mann aus seinem hochgelegenen Hotelzimmer wahllos auf Menschen geschossen, die gerade einem Freiluftkonzert zugehört haben. Mindestens 58 von ihnen sind dabei ermordet worden, über 500 verletzt. Martin Ganselmeier.
Der Horror begann um 22 Uhr Ortszeit auf der berühmten Casino-Meile in Las Vegas. 22.000 Menschen hatten sich versammelt, um ein Konzert des Country-Musikers Jason Aldean zu hören. Plötzlich wurden hunderte Schüsse von oben in die Menge gefeuert. Die meisten Konzertbesucher dachten zunächst an ein Feuerwerk, erinnert sich Augenzeuge Taylor Bangy im Sender CNN. Aber dann haben sie die Lichter angemacht und 1,5 Meter neben mir sah ich jemanden regungslos mit einer Schusswunde im Nacken. Von da an kippten Menschen wie die Fliegen um. Mindestens 10 Minuten lang habe der Täter mit seinem Schnellfeuergewehr in die Menge geschossen. Während die Konzertbesucher versuchten, sich zu retten, stürmte ein Sonderkommando der Polizei in das nahegelegene Hotel Mandalay Bay Resort. Die Schüsse kamen aus dem 32. Stock, so Hilfs-Sheriff Kevin McMahill.
Once we arrived up there,
als wir oben ankamen, lokalisierten wir die 2 Zimmer, in denen sich der Täter aufhielt. Dann verschaffte sich unser Sondereinsatzkommando mit Sprengstoff Zugang ins Zimmer und konfrontierte den Täter. Doch der Täter hatte sich unmittelbar vorher selbst erschossen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um den 64-jährigen Stephen Paddock aus dem Ort Mesquite im Bundesstaat Nevada, 130 Kilometer nördlich von Las Vegas. Bislang war er weder vorbestraft noch der Polizei irgendwie aufgefallen. Eine Verbindung zu ausländischen Terroristen wird ausgeschlossen. Sheriff Joseph Lombardo von der Polizei Las Vegas geht davon aus, dass der Täter ein sogenannter einsamer Wolf ist. Im Hotelzimmer habe er sich seit dem 28. September aufgehalten. Bei ihm fand die Polizei 10 Schusswaffen und große Mengen an Munition. Noch unklar ist das Motiv des Täters. Hinweise darüber erhofft sich der Sheriff von den Aussagen der Lebensgefährtin des Täters. Die 32-Jährige werde derzeit verhört, so Sheriff Joseph Lombardo. Wir haben mit ihr gesprochen. Zum jetzigen Zeitpunkt glauben wir nicht, dass sie an der Tat beteiligt war. Aber die Untersuchung läuft weiter. Schon jetzt steht fest, dass Las Vegas das schlimmste Verbrechen dieser Art in der Kriminalgeschichte Amerikas erlebt hat. Schlimmer noch als das Massaker in einem Nachtclub von Orlando, als 49 Menschen im Kugelhagel starben. US-Präsident Donald Trump wandte sich in einer Ansprache aus dem Weißen Haus an die Nation. Amerika sei erfüllt von Trauer und Schock, so Trump. Den Angehörigen der Opfer sprach der Präsident sein Beileid aus.
To the families of the victims, we are praying for you. And we are here for you.
Noch unklar ist, wie der Täter an so viele und solch gefährliche Waffen kam. Auf jeden Fall dürfte das Massaker von Las Vegas die Debatte über Waffengewalt in den USA neu entfachen.
Bericht von Martin Ganselmeier. Inzwischen hat sich übrigens die US-Bundespolizei FBI auch noch mal zu Wort gemeldet. Nach FBI-Erkenntnissen hatte der Täter keine Verbindungen zum internationalen Terrorismus, auch nicht zur Terrormiliz IS, entgegen dessen Behauptung. Zurück nach Europa. Unglaubliche Gewaltszenen haben sich am Wochenende in Barcelona abgespielt. Im Kern geht es um das gestrige katalanische Unabhängigkeitsreferendum. Das wollte die spanische Zentralregierung um jeden Preis verhindern, weil es illegal ist. Deshalb gab es massive Polizeieinsätze an vielen Orten in Katalonien. Trotzdem hat das Referendum zu großen Teilen stattgefunden und sein Ergebnis ist klar. 90% der abgegebenen Stimmen sind für die Unabhängigkeit. Marc Dugge mit Reaktionen.
Das Referendum spaltet Katalonien und zwingt die Menschen dazu, Farbe zu bekennen. Bist du dafür oder dagegen? Von Gerard Piqué kennt man die Meinung dazu seit langem. Der Star des FC Barcelona spielt auch in der spanischen Fußballnationalmannschaft. Er ist dafür, dass Katalonien unabhängig werden sollte. Dafür wird er von vielen heftig angefeindet. In einem Interview konnte er jetzt seine Tränen nicht mehr zurückhalten.
Soy y me siento catalán. Y esto es algo que...
Ich bin und ich fühle mich als Katalane, heute mehr denn je. Wenn jemand aus dem Verbandsvorstand denkt, dass ich zum Problem werde, dann ist es in Ordnung für mich, zur Seite zu treten und die Nationalelf noch vor 2018 zu verlassen. Auch der Tennisstar Rafael Nadal meldete sich zu Wort. Ihn schockiere, wie radikalisiert die Menschen auf einmal seien, nicht nur in Katalonien. Nadal wörtlich: Ich habe Lust, loszuheulen, wenn ich unser Land sehe, in dem wir gelernt haben, miteinander zu leben und in der Welt ein gutes Beispiel abzugeben. So wie Nadal dürften sich wohl die meisten Spanier heute fühlen. Geschockt, traurig und desillusioniert. Auch die Studenten, die heute in Barcelona auf die Straße gingen, sind geschockt. Vor allem wegen der Gewalt durch die spanische Polizei. Ich habe den Wahltag mit Sorge erlebt und war trotzdem froh, darüber wählen zu können, trotz aller Störmanöver der Regierung, sagt der Student Neil Anton. Ja, ich glaube, dass die Unabhängigkeitserklärung kommen wird. Das wird zu einem großen Kollaps führen. Auf die Frage, ob er nicht doch noch auf einen Dialog hoffe, sagt Student Tristan. Den Dialog versuchen wir seit 10 Jahren und nichts passiert. Entweder schaltet sich Europa jetzt ein oder es kommt die Unabhängigkeit. Europa als Vermittler. Das hat sowohl Kommissionschef Juncker wie auch Ministerpräsident Rajoy ausgeschlossen. Die beiden sind sich einig. Es handelt sich um eine interne Angelegenheit Spaniens. Ganz anders Kataloniens Ministerpräsident Carles Puigdemont. Wir sind bereit für eine Vermittlung. Wir haben dazu schon Ja gesagt. Man muss sich anrufen, miteinander reden. Wenn Sie mich anrufen, werde ich direkt antworten. Wir wollen nur, dass man uns keine Bedingungen auferlegt. Es muss ein Treffen ohne Bedingungen sein. Seit Jahren herrscht zwischen Rajoy und Puigdemont mehr oder weniger Funkstille. Für Pedro Sanchez, den Chef der spanischen Sozialisten, ist daher klar, wen die Schuld an der jetzigen Situation trifft. Die Bilder von heute fassen zusammen, wie schlecht Puigdemont und Rajoy diese Krise gemanagt haben. Sie und nicht die Sicherheitskräfte, die nur Anordnungen vollstrecken, sie sind die Hauptverantwortlichen für die Bilder, die wir heute gesehen haben. Ob Puigdemont und Rajoy tatsächlich in der Lage sind, die aktuelle Krise zu entschärfen, ist fraglich. Die Debatte über die Zukunft von Katalonien hat längst so an Wucht gewonnen, dass die Spielräume für Verhandlungen immer kleiner werden.
Es ist nicht zu übersehen, das Streben nach staatlicher Unabhängigkeit schafft Unruhe in Europa, egal jetzt, ob es um Schottland geht, um Flandern, um Norditalien oder aktuell um Katalonien. Der Streit dort ist massiv und gewalttätig geworden und er wirft Fragen auf, die beantwortet werden müssen in Madrid und Barcelona, aber auch in Brüssel. Wie behandelt die EU derlei Entwicklungen? Was kann, was sollte sie tun? Hier ist die Meinung von Ralf Siener.
Jean-Claude Juncker macht es sich bequem. Er überlässt das Katalonien-Krisenmanagement der Kanzlerin. Nach dem Motto, die eigentliche Präsidentin Europas, die wird es schon richten. Mutti macht's. Sozusagen auf dem kurzen konservativen Dienstweg. Denn Merkel ist in der Europäischen Volkspartei und Spaniens Premier Rajoy auch in der EVP. Da wird die Kanzlerin es schon managen. Und dem spanischen Premier vermitteln, dass sein Umgang mit den Befürwortern der katalanischen Unabhängigkeit nicht gerade die beste Werbung für Europa ist. Was Juncker bei diesem Delegieren des Krisenmanagements nach Berlin vergisst, es wäre zunächst einmal seine Aufgabe, vor die Mikrofone zu treten, mit einer klaren Botschaft an Madrid, dass in einem Europa der Regionen die Befürworter der Unabhängigkeit nicht mit brachialer Gewalt zur Staatsräson gebracht werden dürfen. Und mit einer klaren Botschaft auch an Barcelona, dass selbst ein legales und verfassungskonformes Referendum schlicht selbstzerstörerisch wäre, weil der bisherige spanische Wirtschaftsriese Katalonien ohne EU und ohne Euro zu einem autonomen Zwerg schrumpfen würde. Statt über die schnelle Ausweitung der Eurozone zu fantasieren, sollte Jean-Claude Juncker lieber dafür kämpfen, dass die bestehende Euro- und EU-Gemeinschaft samt Katalonien erhalten bleibt. Die Katalonien-Krise ist durch das brachial stumpfsinnige Agieren der Zentralisten in Madrid sehr gefährlich für die gesamte EU. Es ist kein Zufall, dass Belgiens Premier heute zum Dialog mahnte. Denn einige Flamen würden auch am liebsten das Königreich verlassen und damit die EU. Das Autonomievirus grassiert ebenfalls in Frankreich und in Italien. Und je verhärteter und politisch fantasieloser sich die Regierung in Madrid präsentiert und je weniger engagiert sich gleichzeitig die EU-Kommission zeigt, desto größer ist die Gefahr, dass der europäische Trend zur Selbstverzwergung mit dem Austritt der Briten noch lange nicht zu Ende ist und dass Katalonien Schule macht. Jean-Claude Juncker sollte sich schnellstens in den Katalonien-Konflikt einmischen, bevor die Situation immer weiter eskaliert. Juncker hat sein Team als EU-Kommission der letzten Chance bezeichnet. Er sollte sie endlich nutzen, als Vermittler im Katalonien-Konflikt, statt auf die Kanzlerin zu warten und es sich bequem zu machen.
Der Kommentar im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info von Ralf Siener. Die erste Oktoberwoche steht in Stockholm traditionell unter dem Zeichen der Nobelpreise. Jeden Tag wird einer verliehen und wenn alles gut geht, dann versteht das staunende Publikum sogar wofür. Beim heutigen Medizin-Nobelpreis könnte das klappen. Drei US-Wissenschaftler nämlich bekommen den Preis für ihre Forschung zur sogenannten inneren Uhr bei Mensch und Tier. Carsten Schmiester.
Der Saal im Stockholmer Karolinska-Institut ist eher schmucklos, was den Kontrast zur überragenden Bedeutung des Preises noch verstärkt, der unter dem Dach des angesehenen Uniklinikums vergeben wird. Ein bisschen verspätet kam Professor Thomas Perlmann, der Sekretär der Karolinska-Nobelversammlung, ans Mikrofon und gab die Namen der ersten Preisträger dieser Nobelwoche bekannt. Die Nobelversammlung am Karolinska-Institut hat heute entschieden, dass der Nobelpreis in Physiologie bzw. Medizin für 2017 gemeinsam an Jeffrey Hall, Michael Rosbach und Michael Young vergeben wird. Sie erhalten die Auszeichnung für ihre Entdeckung von molekularen Mechanismen, die den zyklischen Rhythmus des Körpers steuern. Drei Amerikaner teilen sich also den Preis. Sie haben die zirkadiane Rhythmik erforscht. Was das ist? Ganz einfach, so Perlmann, oder fast ganz einfach. Die diesjährigen Nobelpreisträger haben sich mit einem der grundlegenden Probleme befasst und das Geheimnis der inneren Uhr gelüftet. Diese Uhr kann in fast allen Zellen unseres Körpers den Wandel von Tag und Nacht vorhersehen und unseren Körper wie auch das Verhalten darauf einstellen. Am Beispiel einer Fruchtfliege sind sie der Sache auf die Spur gekommen und haben schnell herausgefunden, dass nicht nur Tiere, sondern eben auch Menschen und sogar Pflanzen ganz ähnliche innere Uhren haben, die bei uns ja auch den Hormonhaushalt, die Körpertemperatur, die Verdauung oder den Schlaf steuern. Gerät diese Uhr aus dem Takt, etwa nach langen Interkontinentalflügen, dann geht es uns nicht gut und stimmen innere Uhr und Umwelt länger nicht überein, kann das nach den Forschungen der drei sogar richtig krank machen. Sie bekommen den in diesem Jahr mit 9 Millionen Kronen, das sind umgerechnet knapp 940.000 Euro dotierten Preis, zu gleichen Teilen. Morgen wird dann der oder werden die Träger des Physiknobelpreises verkündet, am Mittwoch Chemie, Donnerstag Literatur, Freitag Frieden und in einer Woche der von der schwedischen Reichsbank gestiftete Preis für Wirtschaftswissenschaften. Verliehen werden all die Preise nach alter Tradition am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel, bei einer festlichen Zeremonie in Stockholm von König Carl Gustav persönlich. Alle, bis auf den Friedensnobelpreis, dessen Träger nach dem Willen Alfred Nobels stets in der norwegischen Hauptstadt Oslo bestimmt und ebenfalls am 10. Dezember geehrt werden. Bis dahin dürfte einer der Preisträger von heute, Michael Rosbach, auch seinen Schreck überwunden haben. Perlmann hatte ihn kurz vor Bekanntgabe der Preisträger angerufen und wohl geweckt, denn in den USA war da noch tiefe Nacht. Erst hat er nichts gesagt, so Perlmann, und dann: Soll das ein Witz sein?
I first got hold of Michael Rosbach and he was silent and then he said, you are kidding me.
Nee, das war kein Scherz. Keine Fake News. Für Forschungen zur inneren Uhr gibt's dieses Jahr den Medizin-Nobelpreis. So, jetzt geht's um Albrecht Glaser. Der Mann ist 75, war früher CDU-Kommunalpolitiker in Frankfurt und sitzt nun im Bundestag für die AfD, die er mitgegründet hat vor ungefähr 4 Jahren. Vor einem halben Jahr hatte ihn seine Partei schon mal nach vorne als Kandidat bei der Wahl des Bundespräsidenten. Nun soll er Bundestagsvizepräsident werden, das ist der Vorschlag der AfD. Aber eine ganze Reihe von Abgeordneten anderer Parteien sträuben sich dagegen. Katrin Brandt aus unserem Hauptstadtstudio, was stört die denn an Albrecht Glaser?
Konkret werfen sie ihm vor, dass er die Religionsfreiheit für Muslime in Frage stellt. Glaser hatte bei einer Parteiveranstaltung sinngemäß gesagt, er sei nicht gegen die Religionsfreiheit, aber der Islam sei eine Konstruktion, die selber die Religionsfreiheit nicht kenne und nicht respektiere. Und da, wo der Islam das Sagen habe, werde jede Art von Religionsfreiheit im Keim erstickt. Und an anderer Stelle hat er die Auffassung vertreten, der Islam sei eben nicht nur eine Religion, sondern eine politische Ideologie, so. Und auch das wurde als Begründung benutzt, die Religionsfreiheit in Frage zu stellen. Und da sagen mehrere Abgeordnete unterschiedlicher Fraktionen, das geht gar nicht.
Verläuft denn eigentlich die Wahl des Bundestagspräsidiums nicht üblicherweise geräuscharm und im Konsens so nach dem Motto, okay, vielleicht passt uns der nicht, den Sie uns da vorschlagen, aber wir wählen ihn mit?
Normalerweise ja. Das ist der Konsens, dass jede Fraktion den Kandidaten vorschlägt oder die Kandidatin, die sie für die geeignete hält. Es gab allerdings vor Jahren schon mal den Fall, da hat der Bundestag insgesamt 4-mal die Nominierung von Lothar Bisky von der Linken verweigert, mit Hinweis eben darauf, der Mann sei ihnen zu linksextrem. Das zog sich dann noch eine Weile hin und am Ende wurde von der Linken dann Petra Pau nachnominiert, nenne ich es mal. Und seitdem ist Petra Pau Vizepräsidentin und wird hochgeschätzt von den Kollegen im Bundestag. Und sowas Ähnliches wird im Prinzip auch von der AfD dann erwartet.
Das heißt, es geht in erster Linie um den Mann und nicht so sehr darum, einen AfD-Kandidaten, egal wie er heißt, zu verhindern?
Also der Bundestag ist noch dabei, sich zu sortieren, beziehungsweise die Parteien, die schon im Bundestag sind, sind dabei, sich zu sortieren, wie sie mit der AfD umgehen. Es gibt auch kritische Stimmen, zum Beispiel von Martin Patzelt, das ist ein Abgeordneter aus Frankfurt oder der warnt und sagt, wir dürfen nicht sofort anfangen, die AfD-Abgeordneten zu stigmatisieren. Das nützt denen am Ende nur noch. Also sollte doch lieber mal geguckt werden, wie verhalten die sich denn im Parlament tatsächlich, bevor Menschen pauschal ausgeschlossen werden. Und Burkhard Lischka, Innenpolitiker von der SPD, sagt, die AfD müsse ja nicht unbedingt ihre Scharfmacher schicken für sensible Gremien, wie zum Beispiel auch das Parlamentarische Kontrollgremium, wo es um Geheimnisse und Geheimdienste geht. Also es hängt, so interpretiere ich das im Moment, stark von der AfD ab, wie sie sich aufstellt und wen sie schickt.
Weiß man das denn schon? Hat die AfD schon reagiert auf diesen Widerspruch aus den anderen Fraktionen?
Also Alexander Gauland, einer der Spitzenpolitiker der AfD, hat schon gesagt, dass sich die Fraktion hinter Glaser stellen werde. Aber wir wissen ja noch nicht mal, wann der Bundestag sich überhaupt konstituiert. Das könnte morgen entschieden werden. Im Gespräch ist der 24. Oktober. Also solange da noch nicht mal ein Termin für die Bundestagssitzung steht, kann natürlich auch nicht darüber gesprochen werden, wer denn möglicherweise nicht gewählt werden wird.
Wir sind gespannt auf die weiteren Personalentscheidungen im Bundestag. Katrin Brandt, die Kollegin, bleibt da dran. Vielen Dank. Und wenn der Stuttgarter Talkessel noch so atemberaubend ist im wahren Sinne des Wortes und die Luft gesundheitsgefährdend mit Fahrverboten für ältere Dieselautos zum 1. Januar, wird's erstmal nichts in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Heute wird bekannt, die grün-schwarze Landesregierung geht juristisch dagegen vor. Sie will offenbar Zeit gewinnen. Ihres Volk.
Den Durchbruch gebracht hat dem Vernehmen nach ein Telefonat zwischen Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen und seinem Vize Thomas Strobel von der CDU. Das Land wird das Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart zu Fahrverboten anfechten, und zwar mit einer Sprungrevision vor dem Bundesverwaltungsgericht. Damit werden nur die rechtlichen Aspekte des Urteils nochmal überprüft. Die ab 1. Januar drohenden Fahrverbote sind laut Verkehrsministerium nun erstmal aufgeschoben. Die Entscheidung für eine Sprungrevision ist ein Kompromiss zwischen den Regierungsfraktionen. Die Grünen hätten das Urteil gerne angenommen. Die CDU dagegen, allen voran Vizeministerpräsident Strobel, wollte eigentlich in Berufung gehen, um den Richterspruch auch inhaltlich prüfen zu lassen. Aus Sicht des SPD-Fraktionsvorsitzenden ist die CDU jetzt vor den Grünen eingeknickt. Deren politisches Ziel seien Fahrverbote, so Andreas Stoch. Sein FDP-Kollege Hans-Ulrich Rülke sieht Thomas Strobel brüskiert, der sich bis zuletzt für eine Berufung eingesetzt hatte.
Inzwischen zeichnet sich ab, dass das Bundesverwaltungsgericht Ende Februar in der Sache entscheidet. Hier sind noch gute Nachrichten für alle, die ins oder durchs Rheintal müssen, in die Schweiz oder so. Die Bahnstrecke zwischen Rastatt und Baden-Baden ist jetzt wieder befahrbar. 7 Wochen lang war die Rheintalbahn gesperrt, denn bei einem Tunnelbau hatten sich Schienen abgesenkt, nachdem Wasser und Erdenreich eingedrungen waren. Die erforderliche Sperrung war ein massives Problem, wochenlang für den gesamten Nord-Süd-Verkehr, aber diese Störungen sind jetzt Geschichte. Rebecca, please.
Für viele Pendler endet damit eine siebenwöchige Odyssee mit Schienenersatzverkehr und Wartezeiten. Ab Mittwoch fährt auch der S-Bahn-Verkehr wieder regulär. Auch der Güterverkehr auf einer von Europas wichtigster Bahntrasse läuft wieder an. Für Donnerstag sind laut Bahn bereits 175 Güterzüge für die Trasse angemeldet. Viele Unternehmer mussten in den vergangenen Wochen Einbußen in Millionenhöhe und Mehrkosten durch aufwendige Umleitungen verkraften. Verschiedene Unternehmen prüfen Schadenersatzklagen gegen die Bahn. Sensoren überwachen derweil die Unfallstelle auch weiterhin, um frühzeitig zu warnen, sollte es erneut zu Erdbewegungen kommen. Was genau zur Absenkung der Gleise an der betroffenen Stelle geführt hat, ist nach wie vor unklar. Die Fertigstellung des Rastatter Tunnels soll sich laut Bahn nach der Baupanne um mindestens 2 Jahre verzögern.
Bericht von Rebecca Plies für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Parteitage in Großbritannien sind jedes Mal ein Riesen-Event. Sie sind viel größer als bei uns, sie dauern länger und haben mehr direkte Auswirkungen auf die Tagespolitik. Heute hat in Manchester der Parteitag der regierenden Konservativen begonnen. Gelegenheit für rund 30.000 Demonstranten gegen den Brexit und die Sparpolitik von Ministerpräsidentin Theresa May draußen. Drinnen im Saal ging es um die gleichen Themen, vor allen Dingen um den Brexit. Jetzt Peter Marquardt.
Philip Hammond ist kein Redner, der einen Parteitag in Wallung versetzt. Der britische Finanzminister spricht wie ein Buchhalter, emotionslos. Der eine oder andere Konservative döst da schon mal weg, wenn Hammond spricht. Den Brexit hält er für eine ziemlich schwierige Aufgabe.
We must not downplay the difficulties nor underestimate the complexities.
Wir dürfen die Schwierigkeiten und die Komplexität nicht herunterspielen. Das ist eine der größten Herausforderungen, vor der eine britische Regierung in Friedenszeiten gestanden hat.
By a peacetime government in this country.
Während andere, wie Außenminister Boris Johnson zum Beispiel, von den paradiesischen Zuständen in Großbritannien nach dem Austritt aus der EU schwärmen, gibt der Finanzminister die Spaßbremse. Er weist darauf hin, dass der bevorstehende Brexit bereits jetzt die Konjunktur dämpft.
The process of negotiating our exit from the EU.
Die Brexit-Verhandlungen haben Unsicherheiten geschaffen. Die Investitionen werden gebremst, weil die Unternehmen auf Klarheit warten. Wir müssen die Unsicherheit auflösen, indem wir die Verhandlungen beschleunigen und eine Übergangsperiode von etwa 2 Jahren schaffen, damit sich die Wirtschaft auf die neue Lage einstellen kann.
For our businesses to adjust.
Mit der Idee einer Übergangszeit, in der das Land offiziell zwar ausgetreten ist, aber erst einmal alles weitgehend so bleibt, wie es bisher ist, hat sich Hammond im Kabinett inzwischen durchgesetzt. Im Prinzip jedenfalls. Die Premierministerin hat in ihrer Rede in Florenz von einer Implementierungsphase gesprochen, die sie den bisherigen EU-Partnern vorschlägt. Auch die Hardline-Brexiteers scheinen diesen Vorschlag jetzt zu akzeptieren, allerdings zähneknirschend. Außenminister Johnson, der morgen auf dem Parteitag reden wird, hat zuvor in einem Zeitungsinterview mitgeteilt, 2 Jahre, aber keinen Tag länger. Und ohne dabei neue EU-Regulierungen in dieser Zwischenzeit zu akzeptieren. Theresa Mays Angebot an die EU hatte deutlich flexibler geklungen. Doch bei jedem Schritt, den sie auf die EU zugeht, setzen die Brexit-Hardliner sofort ihre Pflöcke ein. Vor allem Boris Johnson. Seine Wortmeldungen verletzen die Regierungsdisziplin. Pragmatische Konservative vom Schlage Philip Hammonds erklären inzwischen hinter vorgehaltener Hand, die Premierministerin müsse Johnson entlassen. Doch dazu fehlt ihr, nach den herben Verlusten für die Partei bei der vorgezogenen Unterhauswahl im Juni, die Kraft. Und so schlagen die Hardliner weiter ihre Pflöcke ein. Wenn schon nicht auf der großen Bühne, dann doch auf den zahlreichen Veranstaltungen am Rande des Parteitags in Manchester. Jacob Rees-Mogg zum Beispiel, der hier von einer Diskussion zur nächsten eilt. Er findet, dass May viel zu zahm gegenüber der EU auftritt. Viel zu früh habe sie die britischen Trümpfe aus der Hand gegeben und weitere Zahlungen an die EU angeboten.
We have no obligation under UK international or EU law to make any payment of any kind whatsoever. We owe nothing.
Es gebe überhaupt keine rechtlichen Verpflichtungen für Großbritannien, noch irgendeinen Penny an die EU zu überweisen. London schulde Brüssel gar nichts, so Rees-Mogg. Wenn er das in seinen zahlreichen Diskussionsveranstaltungen in Manchester sagt, bekommt er regelmäßig Beifall. Jedenfalls von denen, die Finanzminister Hammond für einen Softie halten, der das Land am liebsten in der EU belassen möchte.
So ist er angelaufen, der Parteitag der britischen Konservativen in Manchester. Das waren Impressionen von Jens-Peter Marquardt. Palästina hat eine Fahne, ein Wappen und eine Regierung und wird von über 130 Staaten weltweit anerkannt. Aber es gibt fundamentalen Streit zwischen den Machthabern in den zwei Landesteilen. Im Westjordanland regiert die gemäßigte Fatah, im Gazastreifen die radikale Hamas. Und beide Seiten sind sich seit Jahren spinnefeind. Nun aber gibt es ein Versöhnungstreffen zwischen Fatah und Hamas. Benjamin Hammer.
Tausende Palästinenser empfingen Rami Hamdallah mit frenetischem Beifall am Grenzübergang. Die Anhänger des Ministerpräsidenten schwenkten große gelbe Fahnen der Fatah-Partei. Keine Selbstverständlichkeit im von der islamistischen Hamas kontrollierten Gazastreifen. Hamdallah vertritt die von der Fatah dominierte palästinensische Autonomiebehörde, die das Westjordanland kontrolliert. Die Hamas übernahm vor 10 Jahren mit Gewalt die Kontrolle über den Gazastreifen. Die humanitäre Lage hat sich seitdem stetig verschlechtert. Der Ministerpräsident der Autonomiebehörde traf sich am Mittag mit den Anführern der Hamas im Gazastreifen. Ergebnisse der Gespräche gibt es bisher nicht. Am Grenzübergang hatte Hamdallah gesagt, dass seine Regierung ab heute ihren Aufgaben im Gazastreifen nachgehe. Er versprach, die nationale Einheit wiederherzustellen. Morgen tagt das palästinensische Kabinett in Gazastadt. Auf dem Weg zu einer Versöhnung zwischen der Fatah und der Hamas sind noch viele Fragen ungeklärt. Die Fatah besteht darauf, dass die Hamas ihre bewaffneten Gruppen dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas unterstellt. Bisher scheint die Hamas dazu aber nicht bereit zu sein.
Zum Schluss gehen wir noch nach Südostasien. Das war ein teuflischer Mord im Februar auf dem Flughafen der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur. Mit Nervengift haben zwei junge Frauen damals Kim Jong-nam getötet, den Halbbruder des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un. War die Aktion also ein Auftragsmord aus Pyongyang? Seit heute jedenfalls stehen die beiden Frauen deshalb vor Gericht. Holger Senzel.
Mit gesenktem Kopf, in Handschellen und schusshemmenden Westen wurden die beiden Frauen an dutzenden Reportern vorbei in den Gerichtssaal in einem Vorort Kuala Lumpurs geführt. Der 25 Jahre alten Indonesierin und der 29-jährigen Vietnamesin drohen bei einer Verurteilung wegen Mordes die Todesstrafe. Die Frage ist dabei nicht, ob sie Kim Jong-nam töteten. Es steht fest, dass sie dem Halbbruder des nordkoreanischen Diktators auf dem Flughafen von Kuala Lumpur das Nervengift VX ins Gesicht trieben. Die Frage ist, ob sie wussten, was sie taten. Die Angeklagten behaupten, an einen Fernsehstreich geglaubt zu haben, ähnlich der versteckten Kamera. Ein mutmaßlicher TV-Produzent habe ihnen $100 gegeben, damit sie Männer mit einem nassen Waschlappen erschrecken. Ihre Anwälte plädierten daher heute auf nicht schuldig. Die beiden Mädchen sind absolut unschuldig. Sie sind Opfer, nicht Täterinnen. Wir haben heute vor Gericht auch den Antrag gestellt, die Namen von weiteren 4 Verdächtigen in dieser Sache bekannt zu geben. Man hat uns zugesichert, dies werde im Verlauf des Prozesses erfolgen. Die anderen Verdächtigen, 3 von ihnen Nordkoreaner, haben Malaysia schon wenige Stunden nach der Tat wieder verlassen. Alle Spuren weisen nach Pyongyang. Kim Jong-nam hatte den nordkoreanischen Diktator aus dem Exil in Macau heraus öffentlich der Unfähigkeit bezichtigt. Kim Jong-un hatte vor Jahren schon einmal versucht, seinen Halbbruder ermorden zu lassen. Der Ablauf der Tat, die Verwendung chemischer Kampfstoffe, es scheint, so beschreibt ein aufgeregter Reporter vor dem Gerichtssaal die Faszination für diesen kalten Krieg-Thriller, es scheint, als dürften wir einen Blick in die Welt der Geheimdienste werfen. Eine Welt, in der Regierungen Auftragsmörder losschicken. Kim Jong-nam, unehelicher Sohn des verstorbenen Kim Jong-il mit einer verheirateten Schauspielerin, galt lange als Favorit für die Machtfolge in Pyongyang. Bis er in Tokio mit gefälschtem Pass erwischt wurde, angeblich weil er Disneyland besuchen wollte. Kim Jong-nam fiel in Ungnade und zog ins chinesische Spielerparadies Macau. Ich respektiere die Entscheidung meines Vaters, sagte er gut gelaunt einem japanischen Reporter. Ich weiß auch nicht, wieso ich mir die Führerrolle hätte antun sollen. Ich interessiere mich nämlich nicht besonders für Politik.
Well, however, it's my father's decision. I don't see the reason why I have to do that. I'm not interested in the politics.
Trotzdem hatte Kim Jong-nam immer Angst vor dem kleinen Bruder in Pyongyang, bat Kim Jong-un per Brief, seine Familie zu schonen, reiste mit falschen Pässen. Niemand bezweifelt ernsthaft, dass Kim Jong-un den Mordbefehl erteilte. Niemand wird es beweisen können und niemand ihn jemals für diesen Mord zur Verantwortung ziehen.
Soweit das Echo des Tages am Montag. Uns gibt's morgen wieder um 18.30 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.